Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute geht es jetzt erstmal weiter mit der Ansage von Daniel Rottinger, denn ich bin hier nur der Aushilfepraktikant.
Ja, vielen Dank, lieber Daniel Molender. Heute auch am Start natürlich der Thorsten. Hallo Thorsten.
Hallo zusammen, ihr verwirrt mich im neuen Jahr, also es geht gar nicht hier.
Genau, super Stichwort. Natürlich erstmal wünschen wir euch einen guten Start ins neue Jahr, dass ihr sozusagen gut reinkommen seid, hoffentlich. Wir und dass ihr vielleicht viele neue Themen auch angeht im Jahr 2016. Wir werden euch jetzt auf jeden Fall schon mal einen kleinen Input geben, was denn alles Neues jetzt auf uns zukommt. Und ja, ein wichtiger Punkt, Netzkonsolidierung bei Telefonica. Das klingt jetzt erstmal hochkompliziert. Ist es denn so kompliziert und was genau verbirgt sich denn dahinter, Thorsten?
Es muss kompliziert sein, denn die Anbieter brauchen 3 Jahre oder der Anbieter, Telefonica, braucht 3 Jahre, um die Netze von E-Plus und O2 zusammenzulegen. Entsprechend kompliziert wird das ganze Verfahren da sein. Im vergangenen Jahr 2015 haben wir ja schon die ersten Auswirkungen der Fusion gesehen, dass die beiden Netze zusammengeschaltet wurden im Sinne des National Roamings. Das war aber keine technische Netzzusammenschaltung. Diese technische Netzzusammenschaltung, dass wirklich Sendemasten abgebaut werden und nur noch einzelne Sendemasten, das werden immer noch mehrere 10.000 sein, dass auf jeden Fall weniger Sendemasten bestehen bleiben, dann aber für beide Kunden, also von E-Plus und O2, das wird jetzt 2016 losgehen, vorrangig erstmal in den Großstadtgebieten und erste Tests gab es auch schon 2015, wo Telefonica so ein bisschen experimentiert hat, kleine Regionen, ländliche Regionen, wo relativ wenig Verkehr im Netz ist, um das Ganze, um diese Zusammenschaltung zu testen. Das wird auf uns zukommen. Das wird auch für den Kunden vor Ort jeweils ein paar Probleme mit sich bringen, allerdings nur eine Woche lang. Denn eine Woche lang, sagt Telefonica, brauchen wir, um eine Region umzustellen. Innerhalb dieser Woche kann es zu Ausfällen kommen, kann es sein, dass der Kunde nicht telefonieren kann, keine SMS schicken kann, nicht mobil im Netz surfen. Wann es soweit ist, soll jeder Kunde per SMS vorab erfahren. Von daher weiß der Kunde dann auch Bescheid, was bei ihm los ist. Und ganz wichtig, Daniel, ich sehe schon, du möchtest hier was sagen, der Tarifhai. Tariflich ändert sich, glaube ich, für die Kunden nichts erstmal, richtig?
Da ist überhaupt nichts abzusehen, in der Tat. Also die ganzen Verträge, die werden weiterlaufen natürlich, Tarife werden weiter angeboten. Wo wir spekulieren können, ist, ob zum Beispiel die Highspeed-für-Jedermann-Aktion, die im Moment noch für das E-Plus-Netz gilt, ob die verlängert wird. Die besagt, dass jeder im E-Plus-Netz, jeder Kunde im E-Plus-Netz, die maximale Bandbreite nutzen kann, egal was im Vertrag steht. Bei den meisten steht da drin, ja, maximal bis 7,2 Mbit oder bis 21,6 Mbit im Downstream. Aber die Bandbreiten sind nach wie vor für alle Kunden mit Verträgen und Prepaid-Karten im E-Plus-Netz freigegeben. LTE-Nutzung ist da auch mit drin, egal ob das vorgesehen ist oder nicht. Und diese Aktion wurde jetzt gerade vor kurzem verlängert noch bis zum 30. Juni. Die gibt es schon seit 2014. Und ja, das ist für die Kunden halt schon ziemlich spannend, denn gerade bei einem teureren Tarif, gerade bei einer AllNet-Flat mit entsprechender Laufzeit, da möchte man diesen Service eigentlich haben und nicht dann irgendwie künstlich runtergeregelt werden. Und deswegen ist da immer wieder die Aufmerksamkeit groß, wenn die Aktion droht auszulaufen.
Ganz genau. Kurz, wenn ich zwischenhaken darf, aber verliert eigentlich eine Aktion nicht irgendwann seinen Aktionscharakter, wenn sie sozusagen auf Dauer verlängert ist und es ist ja keine Aktion mehr?
Könnte man meinen, es ist aber völlig normal, dass es eine ganze Reihe von Aktionen gibt, die so lange laufen, schon seit Jahren, die als Aktionen vermarktet werden. Das, ja, ich meine, neue Kunden stolpern dann darüber und sehen das und halten es für eine Aktion, aber in Wirklichkeit sind das quasi reguläre Konditionen. Also da würde ich auch zum Beispiel 1&1 nennen, deren DSL-Tarife waren seit Jahren immer in den ersten 24 Monaten preislich reduziert. Und das war, ja, über Jahre hinweg war das mehr oder weniger immer die gleiche Aktion. In letzter Zeit variiert das so ein bisschen. Und ebenso bei dieser Highspeed-für-Jedermann-Aktion, das stimmt, Daniel, also das ist ja auch nicht nur so, dass die Laufzeit, also das Angebot in seiner Frist begrenzt ist, sondern dass die reine Nutzungszeit ist eben auch begrenzt.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Der Anbieter hat nämlich jetzt dann dadurch, dass es immer nur eine Aktion war, die Möglichkeit zu sagen, ja, sorry Kunden, es war nur eine Aktion, steht euch nicht mehr zur Verfügung. Und das könnte eben zum 30.06. dann jetzt passieren. Wäre es ein reguläres Vertragsangebot gewesen, wäre es eine Verschlechterung, könnten die Kunden jederzeit kündigen. Gut, das geht beim Prepaid ohnehin relativ schnell, aber andere Geschichte. Aber LTE zum 30. Juni oder 1. Juli ist ja ohnehin dann ein spannendes Thema.
Genau.
Da läuft ein Vertrag aus zwischen der Drillisch und Telefonica. Drillisch hat ein Jahr lang exklusiven Zugriff auf dieses LTE-Netz von O2. Das darf also nur O2 selber unter der eigenen Marke und eben Drillisch unter seinen gefühlt 30.000 Marken nutzen. und das wird sich zum 1. Juli dann aber ändern. Dann ist dieses eine Jahr Schonfrist quasi um. Und theoretisch, Daniel, könnten das dann auch andere Marken LTE nutzen.
Das wird sogar sehr wahrscheinlich. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb man annehmen kann, dass diese Aktion für die E-Plus-Kunden von Telefonica dann endet, weil dann eben nämlich auch die O2-Discounter LTE anbieten dürfen, zum Beispiel Phonik, Tchibo und andere. Und da wird es dann für die natürlich sehr interessant. Und gleichzeitig wird es für Telefonica weniger interessant, dann den LTE-Bonus für E-Plus-Kunden anzubieten. Insbesondere, wenn es dann auch um die LTE-Zusammenschaltung geht und um den LTE-Ausbau, der ja bis Mitte 2016 auch entsprechend vorankommen soll.
Der wird auf jeden Fall vorankommen. Die müssen auch vorankommen. Bis 2018 müssen sie ja 2019 nahezu flächendeckend das Ganze haben. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ich übernehme jetzt mal gerade die Moderationspart hier von dem anderen Daniel, gehst du davon aus, dass Telefonica für LTE zusätzlich die Hand aufhaben halten will, sprich Geld kassieren will? Oder wird es so sein wie bei Drillisch, dass es einfach mit drin ist? Hast du da eine Vermutung?
Ja, das ist schwer abzusehen, denn bisher haben sie im E-Plus-Netz das ja quasi kostenlos gemacht. Also versteckt werden sie auf jeden Fall die Hand aufhalten. Da wird es schon bestimmte Tarifpakete geben, die zum Beispiel LTE zulassen und andere, die LTE nicht zulassen. Im Beispiel von Vodafone haben wir das im Prepaid-Bereich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da differenzieren und sich das auch ein bisschen vergüten lassen. Allerdings wird es Marken geben, die im Discounter-Bereich angesiedelt sind und die dann sagen, naja, für alle unserer Kunden gibt es dann LTE und das ist in den Tarifen entsprechend drin. Die werden aber nicht alles anbieten. Also da gibt es dann schon noch größere Pakete bei den höherwertigeren Marken, die entsprechend mehr bieten.
Also es wird auf jeden Fall spannend und Netzausbau wird auch noch ein spannendes Thema. Also bei Telefonica insbesondere, weil es da ja gleichzeitig ein Ausbau und eine Zusammenlegung der Netze ist und immer mehr Kunden dann irgendwann LTE nutzen können werden, wenn es der Tarif entsprechend zulässt. Also ich bin sehr gespannt, was da gerade im Telefonica-Netz im kommenden Jahr passiert. Und auch Telekom und Vodafone werden weiter an ihren Netzen basteln, die weiter optimieren. Wir haben jetzt gerade zu Silvester auf dem 17. Juni hier in Berlin das nochmal weiter optimierte Netz gesehen. Ich bin da sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt, gerade auch in Hotspot-Lösungen, also Stadionversorgung etc. pp., wo eben ein hoher Mobilfunkbedarf besteht und es für die Anbieter nicht unbedingt immer wirtschaftlich ist, das dauerhaft mit einer riesigen Mobilfunkanlage zu versorgen, weil 95% des Jahres liegt diese Anlage einfach mal brach. Also das Konzept, was man da am 17. Juni hier in Berlin vorgestellt hat, oder auf der Straße des 17. Juni in Berlin vorgestellt hat, bin ich sehr optimistisch, dass das eine Lösung sein kann für solche Hotspot-Versorgung. Wir verlinken euch das Ganze mal in den Shownotes auch, was da genau passiert ist, wie das Ganze aussieht.
Oh mein Gott, ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich möchte jetzt einfach auch diese Stelle nochmal ganz kurz nutzen. Es ist jetzt zwar ein bisschen verwirrend, wahrscheinlich für viele, aber wir sind übrigens jetzt bei iTunes gelistet, das muss man jetzt einfach nochmal sagen, wo wir gerade die Shownotes angesprochen haben.
Juhu!
Ja, wir haben es endlich geschafft tatsächlich. In den Shownotes findet ihr auch den Link, wie ihr uns bei iTunes abonniert. Und die Leute, die bei iTunes sind und das regelmäßig nutzen, können uns auch da gerne eine Rezension hinterlassen, also eine kurze Bewertung und vielleicht einfach einen kurzen Kommentar schreiben auf iTunes, wie euch der Podcast gefällt, welche Themen ihr euch für die Zukunft wünscht und so weiter, würden wir uns sehr drüber freuen. Hilft uns einfach auch so ein bisschen, die Aufmerksamkeit zu steigern auf iTunes. Und es ist jetzt einfach auch so ein guter Abschluss erstmal für dieses Thema, glaube ich. Mhm. Und wir steigen uns mal ein bisschen in den Festnetzbereich ein, wo es jetzt auch so ein bisschen über Vectoring zu reden gilt. In der letzten Episode haben wir schon intensiv uns drüber unterhalten. Ist in dieser Episode einfach nur ein kurzer Ausblick 2016. Was gibt's sozusagen?
Tja, wenn ich das wüsste, würde ich bei der Bundesnetzagentur anfangen. Also ganz wichtig ist jetzt erstmal, was im Januar die Bundesnetzagentur eben aus den Feedback-Gesprächen und schriftlichen Feedbacks der Anbieter mitnimmt, was diese Vectoring-Entscheidung 2 angeht. Da geht es um ungefähr 6 Millionen Haushalte im Nahbereich der Vermittlungsstellen, die die Telekom gerne mit Vectoring, sprich VDSL mit bis zu 100 Mbit erschließen möchte. Sie möchte das Ganze exklusiv tun. Die Wettbewerber sehen dadurch eine Remonopolisierung, um das Ganze einfach kurz nochmal aufzufassen. Es wird jetzt so weitergehen, dass am 18. Januar eine Kommentierungsfrist endet, wo man Stellungnahmen abgeben kann. Dann wird die Bundesnetzagentur das Ganze zusammenfassen, wird den Entwurf, den sie im November vergangenen Jahres vorgelegt hat, nochmal überarbeiten. Da bin ich sehr gespannt, was daraus wird, weil es gab vor 2 Jahren ungefähr oder 2,5 Jahren schon eine Vectoring-Entscheidung 1. Da ging es generell um die Einführung von Vectoring. Da hat sich zwischen den beiden Entwürfen eine ganze Menge getan, sodass beim Entwurf 1 die Wettbewerber erstmal laut aufgeschrien haben, geht gar nicht. Und bei der überarbeiteten Version waren sie auf einmal total glücklich. Es wäre schön, wenn das jetzt auch wieder passiert. Wissen wir nicht, weiß wahrscheinlich niemand. Ich rechne damit, dass das Ganze im Frühjahr, Sommer irgendwann dann mal in die finale Phase geht und wir vielleicht Mitte des Jahres wissen, was da Vectoring-technisch auf uns zukommt. Und bis dahin ist wahrscheinlich der Ausbau generell in Deutschland ein bisschen gehemmt.
Okay, aber was bedeutet es jetzt letztendlich für mich als Endkunde oder als potenzieller Endkunde? Also wie profitiere ich jetzt oder vielleicht auch wie profitiere ich nicht von den ganzen Entscheidungen, die jetzt da auf uns zukommen?
Also du profitierst dann, wenn es eine vernünftige Regelung gibt, dass VDSL 100 im Nahbereich der Vermittlungsstellen ausgebaut wird. Fußnote, besser wäre natürlich, wenn man direkt Glasfaser ausbauen würde. Und darum dreht sich das Ganze am Ende. Also Deutschland braucht auf die nächsten 20 Jahre gesehen, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, Glasfasernetz und zwar Glasfaser bis zum Kunden nach Hause und nicht nur bis zu diesem grauen Kasten auf dem Bürgersteig. Das ist aber genau dieses VDSL Vectoring. Sprich, wenn das jetzt ausgebaut werden würde im Nahbereich, Nahbereich sind eben sehr dicht bebaute Gebiete, wo man auch sehr gut und günstig Glasfasernetze ausbauen könnte, verzögert sich wahrscheinlich dieser ganze Glasfaserausbau. Vielleicht müssen auch einige Anbieter einfach, wie man so schön sagt, die Hufe hochreißen, weil sich ihr Ausbau, den sie gegebenenfalls schon gemacht haben oder der gerade läuft, nicht mehr lohnt. Da hängt eine ganze Menge dran. Es ist sehr abstrakt. Wir heißen ja nicht umsonst Strippenzieher und Tarifdschungel. Da werden eben auch viele Strippen im Hintergrund gezogen. Nicht nur Glasfaserleitungen, sondern eben auch in der Lobbyarbeit.
Und sehr, sehr doppeldeutig, der Titel von uns.
Ja, nicht ohne Grund gewählt, glaube ich.
Und um dann auch mal durchs Gebüsch zu lugen. Es geht ja auch durch den Tarifdschungel. Ne?
Du lugst durchs Gebüsch, genau.
Ja, aber da frage ich dich tatsächlich mal, ja. Thorsten. Ist denn irgendwie abzusehen, wie es aussieht mit Vorleistungsprodukten, die sich dann auswirken können über die zukünftige Tarifstruktur? Es gibt ja schon einige Tarife für VDSL 100. Die sind sehr erschwinglich. Es ist in Ordnung. Es gibt wirklich Teureres. Aber es hängt nun mal viel dran, was eben so ein Mitbewerber eben entsprechend an die Telekom, wenn das so durchkommt, oder an denjenigen, der diesen Hauptverteiler ausgebaut hat, dann zahlen muss. Wie sieht's denn da aus?
Genau, also was ich aus der Branche höre, ist, dass die Telekom, es gibt diese sogenannten Kontingentverträge und andere Vorleistungsverträge, dass die ein großes Problem haben. Die sind nämlich nicht als Flatrate abgerechnet gegenüber dem Wettbewerber. Sprich, wenn eine 1&1, eine Easybell, ein XY eine VDSL-Leitung bei der Telekom einkauft, weil sie selber dort nicht ausgebaut haben, bezahlen die pro 10 Gigabyte, pro 100 Gigabyte, die ein Kunde verursacht, zusätzliches Geld an die Deutsche Telekom.
In Zeiten von Netflix ist es doch absoluter Horror, oder?
Absolut.
Früher waren das die File-Sharer, die dann als Power-User galten. Heute ist es die vierköpfige Familie, die sich abends nicht mehr über TV, sondern eben über die Glasfaserleitung dann alles reinzieht.
Ganz genau, das ist das Problem und das könnte einem irgendwann dann auch auf die Füße fallen und dann sind wir wieder bei der Drosselkom-Diskussion. Irgendwann wird, denke ich, dann auch die Deutsche Telekom wieder zu ihren Drosselgeschichten zurückkommen.
Schönes Stichwort, ne? Darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Denn wir kennen das vielleicht noch, das Stichwort Drosselkom. Ja, die Drosselung war auch bei den Tarifen der Deutschen Telekom mal angedacht vor einigen Jahren, haben sie dann fallen gelassen. Jetzt haben wir das Jahr 2016, wo diese Drossel tatsächlich auch scharf geschaltet werden sollte ursprünglich. Mhm. Also bevor das natürlich dann alles fallen gelassen wurde. Aber du sprichst es an, das Thema wird wieder virulent. Wir haben bereits gedrosselte Tarife, O2, Telefonica.
Die übrigens auch auf den Kontingentvertrag zugreifen und genau. So wird nämlich ein Schuh draus.
Genau, ja. Da. Mhm. eben, und da ist es ja Realität. Wie ist denn dann deine Prognose? Wie sieht's aus? Wird das, also das zeichnete sich ja jetzt schon ab. Es wird also deutlicher werden, es wird wieder ein Thema werden. Wird die Telekom denn auch wieder dieses Thema aufnehmen? Denn das Gericht, was ihnen untersagt hatte, die Tarife mit einer Drossel als Flatrate zu bezeichnen, hat ja genau eben das untersagt. Und wenn die Telekom sagt, wir bieten eben keine Flatrate-Tarife an, dann können sie die Drossel eben doch wieder einführen.
Genau, dann werden eben Kontingentverträge eingeführt, dass der Kunde von vornherein nur noch, was weiß ich, 500 Gigabyte im Monat nutzen darf und danach gedrosselt wird. Sowas halte ich durchaus für denkbar. Ich denke, die Telekom geht momentan einen Weg, das ist aber jetzt meine wirklich persönliche Meinung, sie bestellt momentan ein Feld, bereitet vieles vor, auch auf Lobby-Ebene, versucht die Wettbewerber klein zu halten oder noch kleiner zu machen, als sie ohnehin sind und dann irgendwann zu sagen, so liebe Leute, liebe Kunden, Flatrates, ihr macht nur noch Netflix, das sind Datenvolumen, die wir nicht mehr abwickeln können, Amazon Prime etc. pp. Funktioniert nur, wenn es in einem gewissen Rahmen gemacht wird, nicht wenn jeder Haushalt jeden Abend 3 Staffeln irgendwelche Serien durchguckt, jetzt mal übertrieben gesagt. Wir müssen leider zurückgehen zur Drossel. Ja, du kannst auch eine Flatrate bei uns buchen, die kostet dann aber eben mal nicht mehr 30 Euro, sondern 60 oder 90 Euro. Ich halte das durchaus für denkbar, vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten, vielleicht im übernächsten Jahr, aber ich denke, es wird kommen und deswegen finde ich es auch wichtig, dass es einen Wettbewerb in Deutschland gibt und auch einen Vorleistungswettbewerb, weil auch wenn Wettbewerber jetzt Vectoring oder Glasfasernetze ausbauen, wirklich den Bagger an den Bürgersteig fahren und Glasfaser verlegen, auch auf diese Leitungen können andere Wettbewerber wie 1&1 und so weiter theoretisch zugreifen. Praktisch tun sie es leider noch sehr selten, theoretisch ist es aber machbar.
Ja, noch ein Gedanken dazu, denn
ja, du hältst dich gerade mal raus, genau,
wir machen das ohne dich. Es wird nochmal weiter spannend, ja. Denn vergessen wir nicht, Mitte des Jahres werden die neuen EU-Regeln zur Priorisierung und zur Netzneutralität dann gültig. Könnte sich die Telekom dann auch darauf berufen und sagen, ja, wir führen nicht nur diese Drossel ein, sondern wir binden ohnehin dann Anbieter, die sich weigern, da zum Beispiel mehr für eine priorisierte Leitung zu zahlen, also wir binden die schlechter an oder lassen sie einen Aufpreis zahlen?
Das ist ja heute durchaus schon der Fall. Es beklagen immer wieder Kunden bei uns, dass gerade wenn sie Amazon Prime oder YouTube oder ähnliches in den Abendstunden nutzen wollen, dass sie nur noch Pixelsuppe sehen, weil die der Netzübergabepunkt zwischen der Telekom und Google, was ja YouTube ist, unterpriorisiert ist. Die Telekom wiederum sagt natürlich, ja, warum sollen wir diesen ganzen Ausbau zahlen, obwohl es hier um YouTube-Traffic geht, das soll doch bitte schön Google auch mal ausbauen. Und das ist eine fortwährende Diskussion und die wird auch dieses Jahr nicht aufhören.
Und gleichzeitig behaupten sie aber eben nicht zu priorisieren, sondern alles neutral zu behandeln. Also was stimmt jetzt?
Na, es stimmt schon irgendwo beides, weil sie priorisieren nicht in ihrem Netz, sie bauen aber eben auch den Übergabepunkt nicht aus. Und da die Deutsche Telekom sehr auf Private Peering, also direkte Übergabepunkte zwischen Google und Telekom in diesem Beispiel setzt und wenig über zentrale Austauschknoten wie den D6 in Frankfurt geht, sind beide Seiten irgendwo richtig.
Ja. Wow, das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, das sollten wir in einem anderen Podcast mal wieder aufgreifen. Also das ist, glaube ich, wirklich so, was auch viele interessiert. Wie kommt irgendwie der Streaming-Content von Anbieter XY überhaupt über meine Internetleitung zu mir nach Hause? Das ist, glaube ich, ein Punkt, den sollten wir auf jeden Fall mal behandeln im Podcast.
Schreiben Sie es auf, es könnte wichtig sein.
Okay, ist gedanklich notiert. Jetzt, ich bekomme einen Anruf von der Telekom im kommenden Jahr. Oder vielleicht habe ich auch schon einen bekommen. Das ist, glaube ich, auch das Thema, wo wir jetzt drauf hinsteuern wollen. Da gibt es ja vermehrt sozusagen Bestrebungen, die Kunden auf eine neue Anschlussart umzustellen. Was kannst du mir dazu erzählen?
Ja, ich korrigiere dich direkt mal. Du wirst keinen Anruf kriegen, sondern du wirst einen Brief kriegen. In diesem Brief steht drin, lieber Kunde, wir wollen dich umstellen auf eine neue Anschlusstechnologie. Alles ganz toll, alles ganz schick. Was heißt das für mich? Mein ISDN-Anschluss oder mein Analoganschluss zu Hause geht mir flöten. Ich werde auch keine Alternative dazu haben. Also die Telekom wird bis Ende 2018 ihr Netz umbauen. Es wird keine analogen Anschlüsse mehr geben, es wird keine ISDN-Anschlüsse mehr geben in Kombination mit DSL oder VDSL. Für ganz alleinstehende Leitungen, wer kein Internet nutzt, gibt es noch Alternativen, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Die ersten Kunden, was heißt die ersten Kunden? Ich glaube, es sind mittlerweile 3 oder 4 Millionen Kunden, die Deutsche Telekom schon umgestellt hat die letzten Jahre. haben diesen ganzen Prozess schon hinter sich. Das sind vor allem VDSL-Kunden gewesen in den 50 Großstädten, die die Deutsche Telekom vor vielen Jahren zuerst mit VDSL mal ausgebaut hat. Das war die Spitze des Eisberges. Das wird jetzt weitergehen und es wird bis Ende 2018 jeden von euch betreffen, der einen Analoganschluss und ein oder einen VDSL-Anschluss zusammen, der einen Analoganschluss oder einen ISDN-Anschluss zusammen mit DSL oder VDSL hat.
Kurze Zwischenfrage, ändert sich jetzt aktuell, also was ändert sich dadurch für mich als Kunde? Habe ich dadurch nach wie vor die Möglichkeit, sag ich mal, ganz normal Suchanfragen bei Google zu machen, bei oftheltarif.de zu surfen, oder sind es jetzt großartige Änderungen, die mich irgendwie daran hindern, meinen täglichen Netzkonsum nachzugehen?
An deiner Internetnutzung ändert sich eigentlich erstmal nichts. Was sich ändert, ist vor allem die Telefonleistung. Ich habe keine echte Telefonleitung mehr, sondern ich habe einen Telefonanschluss, der über meine Breitbandleitung realisiert wird. Heißt, habe ich eine DSL-Störung, kann ich auch nicht mehr telefonieren. Das ging bisher. Fällt der Strom aus, kann ich nicht mehr telefonieren. Das ging bisher in gewissen Fällen auch noch. Das sind so Nachteile, die es gibt. Und ein weiterer Nachteil ist, du schließt durch diese Umstellung automatisch einen neuen Vertrag mit der Deutschen Telekom ab. Neuer Vertrag bei der Deutschen Telekom heißt was, Daniel Molender?
Neue Laufzeit auf jeden Fall.
Die da ist 2 Jahre.
Genau. Es sei denn, man hat den Magenta zu Hause XS, der nicht offen vermarktet wird, der hat nur 1 Jahr. Also, wenn ihr da nochmal angesprochen werdet, könnt ihr dann euren Agenten entsprechend mal piesacken. Wenn ihr zum Beispiel keine Festnetzflat braucht und sagt, naja, mir reicht ein normaler DSL-Anschluss von 16 Mbit. Und dann sagt ihr, ja, wie sieht's denn aus mit dem Magenta zu Hause XS? Der ist nämlich etwas günstiger, also ist eigentlich der günstigste der Kombitarife bei der Telekom. Und ich glaube, der schlägt nur mit 30 Euro zu Buche oder sowas. Also für Telekom-Verhältnisse geht das jedenfalls, aber wird nicht offen vermarktet.
Und was man auch noch machen kann, ist einfach mal dann konsequenterweise den Anbieter wechseln und generell sich mal informieren, welche Alternativen ich bei mir zu Hause habe. Genau. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich einen VDSL-Anschluss habe, wohne ich in einer Region, wo ich durchaus Alternativen habe. Und auch bei DSL sollte es eigentlich immer Alternativen geben, oder Daniel?
Fast immer. Also es gibt natürlich ein paar schlecht ausgebaute Gebiete, aber wo dann eventuell nur 1 oder 2 Anbieter tätig sind. Aber auch zwischen denen kann man ja fröhlich hin und her wechseln und jedes Mal Neukundenkonditionen abgreifen, ne?
Durchaus, durchaus. Und was man auch noch sagen müsste im Rahmen dieser All-IP-Migration, unter Umständen werde ich zu Hause ein neues Modem bekommen, weil mein altes Modem unter Umständen diese sogenannte NGN-Telefonie, also diese Telefonie über das Internet, nicht unterstützt. Es geht einfach nicht mehr, dass ich mein analoges Telefon in diese schöne TAE-Dose an der Wand stecke. Ich muss das Modem dazwischen betreiben, ich muss den Router dazwischen betreiben und gerade die älteren Geräte können das halt nicht unbedingt. Der Daniel Rottinger sitzt hier irgendwie so ein bisschen und wir unterhalten uns. Wollen wir den mal ins Boot holen?
Ja, schon.
Wir haben nämlich noch ein Thema, was dieses Jahr auf uns zukommt. Und wir sind wieder beim Strippenzieher.
Und
wieder beim Lobbyisten-Strippenzieher.
Genau.
Router, genau. Ich habe es gerade angesprochen.
Wie sieht denn aus?
Daniel, erzähl uns mal, was passiert denn da dieses Jahr?
Thorsten, erstmal muss ich ganz sagen, entspannt. Dieses Jahr, das hört sich 2016, da muss ich erstmal richtig ankommen. Das ist ja, ich finde es total frisch, ja, für mich 2016.
Ich glaube, für uns auch.
aber Router Zwangende hast du schon angesprochen. Wir hatten es in der letzten Folge schon ein bisschen behandelt. Also da bitte ich euch auch gerne nochmal reinzuhören, wenn ihr da Detailfragen irgendwie geklärt haben möchtet oder sozusagen ein bisschen tieferen Einblicke erhalten möchtet. Grundsätzlich ist es allerdings so, dass es so Mitte 2016 zu erwarten ist, dass es in der Umsetzung sozusagen sich dann tatsächlich auch befindet und dann eben sozusagen auch die Endkunden letztendlich da was von spüren. Derzeit ist es sozusagen noch in dem Gesetzgebungsverfahren beziehungsweise nach dem Beschluss sozusagen ist es in Kraft treten halt erst immer 6 Monate nach dem Gesetzesbeschluss. Und ja, da können wir uns darauf einstellen, dass die Neukunden zumindest die Möglichkeit haben, ihre Wunschroute einzusetzen und eben nicht mehr darauf zurückgreifen müssen, dass ihnen der Provider ihrer Wahl, DSL, Kabel oder Glasfaser, sozusagen den Router zur Verfügung stellt und der zwanghaft verwendet werden muss. Natürlich ist es bei den Glasfaseranbietern und Kabelanbietern vielleicht nicht ganz so einfach mit der Umstellung und da wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen Klärungsbedarf geben, der sich so in den nächsten Monaten dann irgendwie aufdröselt und da wahrscheinlich erste Lösungen präsentiert werden. Aber ich denke mal, gerade im DSL-Bereich dürfte die Umsetzung da nicht ganz so schwierig sich darstellen. Und es gibt ja heutzutage schon relativ viele Anbieter, die sozusagen ihren Kunden den freien Routerwahl sozusagen zulassen im DSL-Bereich.
Das heißt aber am Ende, der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, was er anschließt. Also wenn er einen, ich komme nochmal auf unser erstes, zweites Thema zurück, VDSL-Vectoring-Anschluss hat. Vectoring ist ja eine besondere Technologie. Wenn ich da jetzt ein 5 Jahre altes VDSL-Modem dran anschließe, funktioniert nicht.
So wie sich auch schon die Anbieter geäußert haben, ist es auch so, dass eben sozusagen sie nur Support gewähren auf ihre eigenen Produkte und wenn du sozusagen Fremdrouter betreibst, natürlich der Support sozusagen sehr beschränkt ist und du dich letztendlich schon, wenn irgendwie mit dem Routerhersteller auseinandersetzen musst, wieso der jetzt vielleicht an dem Anschluss nicht so funktioniert oder so. Also da ist natürlich schon auf der einen Seite natürlich ein Zugewinn für die Kunden, auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, die sich da ins Haus holt. Wobei natürlich da, ich wieder besprechen möchte, es gibt natürlich auch in unregelmäßigen Abständen Fälle, in denen sozusagen gelabelte Router von den Anbietern ja auch Sicherheitsrisiken aufweisen. Und wenn man sagt als Kunde, ich kenne mich in dem Bereich gut aus und ich möchte einfach meine Firmware selber patchen und flashen und so weiter, dann habe ich da natürlich viel breitere Möglichkeiten, wenn ich da eben einen eigenen Router betreibe und muss im Zweifel auch nicht auf irgendwelche Mietkosten sitzen bleiben, die mir für den Router sonst entstehen von dem Anbieter.
Was sagt denn der Netzexperte Thorsten dazu? Wie sieht es denn aus in den Gegenstellen? Kriegen die dann im Zweifelsfall mehr Probleme? Ist es nicht so, dass ein Router, der sich in Rauch auflöst, auch mal so eben eine Gegenstelle mitnehmen kann?
Na, gerade bei Vectoring macht es halt schon Probleme, wenn einer sein altes VDSL-Modem anschließt. Hat einfach eben diesen technischen Hintergrund des Herausrechnens von Störfrequenzen. Ansonsten würde ich jetzt erstmal pauschal sagen, nein, weil wenn du dich mal so ungefähr 10 Jahre zurückerinnerst, als DSL aufkam, was war da üblich? Da hat man sich sein Modem selber gekauft, da hat man sich seinen Router irgendwann selber gekauft. Nur so ist beispielsweise die Firma, die mit uns hier auf dem Campusgelände sitzt, die AVM, am Ende mit den Fritzboxen bekannt geworden, weil man sich eben diese Fritzbox selber anschließen konnte und nicht irgendein, ich sage jetzt mal despektierlich, Krüppelmodem vom DSL-Anbieter sich hinstellen musste. Ja. Also es macht erstmal aus meiner Sicht in den klassischen DSL-Netzen keine Probleme. VDSL-Vectoring oder VDSL, habe ich gesagt, kann Probleme machen, ja. Wo es halt keine Erfahrungswerte gibt, sind die Kabelnetze, weil da gab es immer schon einen Routerzwang. Und da wird es durchaus spannend. Da finde ich es auch spannend, wie die Anbieter das am Ende umsetzen werden. Bisher wird es hauptsächlich auch über die sogenannte MAC-Adresse, also eine eindeutige ID des Modems, provisioniert und das Ganze eingerichtet. Das Verfahren muss umgestellt werden. Da sind die Anbieter noch im Vorteil, dass das Ganze nur für Neukunden gilt. Für Bestandskunden wäre das Ganze mit Sicherheit noch in Anführungszeichen lustiger. Und bei Glasfaseranbietern, die müssen sich halt überlegen, wie sie das Ende der Glasfaserleitung am Ende definieren und was da für ein Gerät dran kommt. Und auch da gilt, ich werde da ein spezielles Modem brauchen. Ich werde nicht mein Modem, was ich heute für meine DSL- oder VDSL-Leitung verwende, bei einem Wechsel zu einem Glasfaseranbieter einfach direkt wieder da dran stöpseln können. Das wird technisch einfach nicht funktionieren.
Der Vorteil, ja, wenn ich kurz darf, der Vorteil könnte natürlich sein, dass ich mir vielleicht einfach auch, sag ich mal, das ähnliche Modem bei einem Kabelnetzbetreiber jetzt beispielsweise, der bietet einfach ein Modem XY an und da kaufe ich mir sozusagen das ähnliche Modem nach und bekomme dann halt irgendwelche Zugangsdaten, wenn eben das Verfahren umgestellt ist und habe dann die Möglichkeit sozusagen nicht auf einen Mietrouter sozusagen sitzen zu bleiben, sondern kann einfach sozusagen mir was Eigenes ins Haus stellen und im Garantiefall kann ich mich dann einfach sozusagen auch selber um alles kümmern und brauche da nicht irgendwie mit dem Anbieter mich auseinandersetzen. Ne?
Das kann beides seine Vor- und Nachteile haben. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich bin selber auch Opfer eines Mietrouters, eines Zwangsmietrouters zu Hause. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Kabelkunde, also mir bleibt nichts anderes. Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit. Klar, muss man natürlich mit einrechnen in die monatlichen Kosten. Also das ist eben nicht mit den 29,90 Grundgebühr getan, sondern da kommen eben nochmal 4,50 Euro, 5 Euro für das Modem drauf, muss man sich ja klar sein. Wir kommen übrigens im längsten Podcast, den wir bisher hatten. Wir sind deutlich über den üblichen 20 Minuten, die wir bisher hatten. Und wir haben noch ein Thema, Daniel.
Ja, also ich dachte so zum, als kleiner Rauswerfer vielleicht nochmal ein Thema im Mobilfunkbereich. Ich meine, Festnetz ist ja schon so da, ich muss ehrlich sagen, ist nicht so viel, viel Bewegung manchmal drin, denkt man sich so, weil man hat ja 24 Monate Laufzeit, die meisten lassen den Vertrag ja ewig laufen, wenn sie jetzt mal mit ihrem DSL oder Kabelnetzbetreiber relativ zufrieden sind, da wird sich nicht so krumm gekümmert, aber Mobilfunk ist ja schon anders, das begegnet einem irgendwie viel öfter. Man geht freist vielleicht, geht ins Ausland und da wird es dann schon interessant, ja, wie wird denn das überhaupt ausgerechnet, was entstehen mir für Gebühren und so weiter. Da schaue ich dann doch mal häufiger auf Tel-Tarif, um mich vielleicht über Tarife zu informieren, als es vielleicht bei einem DSL-Tarif oder so. Und da kommt ja auch so eine kleine Änderung jetzt vielleicht auf 2016 auf uns zu im Roaming-Bereich. Also wenn ich jetzt ins Ausland gehe, entstehen mir normalerweise Roaming-Gebühren und die sollen ja über die nächsten 2 Jahre eigentlich ganz abgeschafft werden. Und jetzt 2016 ist dann sozusagen erstmal die Zwischenstufe erreicht, wo sozusagen eine kleine Absenkung schon mal stattfindet. Vielleicht hast du uns da ein paar Infos aus der Tarife-Ecke.
Genau, also du hast ja eigentlich die wichtigsten Punkte schon gesagt. Es ist eine Zwischenstufe letztendlich, bis in der EU die Roaming-Kosten abgeschafft werden sollen. Und zwar sieht es so aus, dass am 30. April 2016 nur noch, also das sind Nettopreise, 5 Cent pro Minute, 2 Cent pro SMS und 5 Cent pro Megabyte berechnet werden dürfen.
Nettopreise heißt, die Preise, die du jetzt genannt hast, da kommen noch unsere Märchensteuer mit 19% drauf.
Genau, die nationalen Mehrwertsteuern kommen da entsprechend noch dazu, je nachdem aus welchem Land der EU man dann kommt. Das gilt für alle EU-Bürgerinnen und Bürger. Aber das ist in der Tat, sind schon deutlich geringere Gebühren. Also für uns Deutsche gilt nämlich derzeit noch, sind 22,61 Cent abgehend pro Gesprächsminute, 7,14 Cent pro SMS und 23,8 Cent pro Megabyte. Und wenn wir eingehende Gespräche annehmen im Ausland, im EU-Ausland, kostet uns das auch noch. Immerhin fast 6 Cent, 5,95. Die müssen wir bisher zahlen. Das wird sich also deutlich entschärfen jetzt im Laufe des Jahres 2016. Und wir können uns eben 2017 dann darauf freuen, dass es hoffentlich ganz kostenlos wird, das Roaming. Aber mal schauen, ob das so durchgeht. Das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern.
Aber ganz wichtig, nur innerhalb der EU. Also wenn ich in die Schweiz fahre zum Après-Ski, habe ich weiterhin die Kosten an der Backe, und zwar deutlich höhere.
Genau, du musst noch nicht mal die Schweiz betreten, da reichen schon grenznahe Gebiete. Die Problematik kennen wir, denke ich, glaube ich, alle.
Genau, und die Anbieter, die sichern sich ja auch so ein bisschen ab. Also es ist nicht so, dass die EU das beschlossen hatte und es gab vehemente Aufschreie in den Anbieterkreisen, sondern die haben sich sozusagen so eine kleine Fallstrick sozusagen mit eingebaut, dass sie einfach sagen, wenn sozusagen das übermaßen genutzt wird, also wenn du sozusagen in einen gewissen Überschallbereich gehst, da ist es nach wie vor so, dass da Roaming-Gebühren anfallen werden, auch über die Grenze jetzt in 2 Jahren hinweg und so weiter.
Roaming mit Drossel ist ja auch so.
Freikontingent.
Ja, also sozusagen, es wird halt nicht so sein, dass sozusagen als Standardnutzer wirst du da wahrscheinlich nicht viel mitbekommen, aber tatsächlich ist dieses Roaming-Thema wahrscheinlich für gewisse Gruppen, ich denke jetzt auch gerade an Geschäftskunden, die jetzt vielleicht keine Flat-Tarife fürs Ausland haben.
Jeder, der eine Allnet-Flat hat halt, der kann sie nicht einfach so mitten ins Ausland nehmen.
Oder nur zeitweise, also für eine Woche, 2 Wochen Urlaub ist es wahrscheinlich kein Problem.
Genau.
Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise eine polnische Allnet-Flat buche, die unter Umständen deutlich günstiger ist und hier in Deutschland nutze, das würde eben nicht funktionieren.
Ja, und ich hatte schon so gehofft.
Ja, Polen hier, ne?
Eben, eine Stunde Fahrt.
Genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ja sozusagen nur die Höchstbeträge, die jetzt die EU angegeben hat. Also das darf maximal verlangt werden, aber die Anbieter können es ja tatsächlich auch unterschreiten. Also sie können es durchaus, wenn du aktuell auch bei einem günstigen Anbieter bist, der gute Auslandskonditionen anbietet, kann es durchaus sein, dass du sozusagen dich dadurch jetzt eher verschlechtern würdest und er aber trotzdem natürlich da sagt, gut, ich will jetzt sowieso nur 3 Cent pro Minute oder sowas in der Richtung und möchte jetzt gar nicht diese Maximalgrenzen irgendwie ausloten.
Das geht natürlich immer und das ist jetzt auch schon der Fall. Es gibt ja jetzt schon diverse Roaming-Pakete, die angeboten werden, die entweder schon Kontingente enthalten oder die an einer Stelle das Telefonieren oder Simsen oder Surfen günstiger machen, an anderer Stelle es aber teurer machen und so wird es dann querfinanziert.
Das heißt, wenn ich jetzt so einen Roaming-Vertrag schon abgeschlossen habe, damit ich günstiger telefoniere, den muss ich aber unter Umständen dann im Sommer kündigen, wenn er sich für mich einfach nicht mehr lohnt, weil die regulären Konditionen schon so günstig sind, ne?
Richtig, das sind ja die EU-Konditionen und wenn ich die ohnehin schon verlassen habe, dann habe ich die verlassen, dann muss ich mich selber darum kümmern, dass ich da wieder reinkomme, wenn sie für mich günstiger sind.
Wow, ich glaube, das wird ziemlich anstrengend, das Jahr 2016 für uns. Es ist schon anstrengend, weil wir sind ja schon in 2016. Puh. Diese ja. Zeitsprünge.
Wir schaffen das schon und wir werden euch dann auch weiterhin hier im Podcast und wahrscheinlich dann auch mit der einen oder anderen zusätzlichen Aktuellfolge noch weiter informieren und anders informieren, als wir es im schriftlichen ja ohnehin schon machen und machen können.
Genau, Feedback immer gerne her an podcast@teltarif.de ist unsere Adresse. Die Shownotes einsehen gerne unter teltarif.de/podcast. Es sind zwei wichtige Adressen und jetzt natürlich ganz neu, iTunes, wir haben es angesprochen. Bewertet uns da gerne, gebt uns eine Rezension da, gebt euch uns so viele Sterne, wie ihr möchtet und schreibt uns ein paar nette Zeilen, wieso euch der Podcast gefällt oder auch welche Kritikpunkte es noch nach wie vor gibt und so weiter. Könnt ihr gerne mit reinpacken und da würden wir uns sehr drüber freuen.
Ja, und dann hören wir uns, glaube ich, in nicht mal zwei Wochen schon wieder. Wir sind heute ja ausnahmsweise auf den Montag geswitcht und nächstes Mal dann wieder Freitag in einer Woche. Also in, lass mich rechnen, 11 Tagen, 10 Tagen, irgendwie sowas.
Sowas in dem Dreh, genau. sagen wir mal 10 Tage plus oder sowas in der Richtung. Ja, freut mich. Bis bald. Gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao. Bis dann.
Ciao. Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.